Liebe Gemeinde, es gibt ja Worte in der Bibel, die sind so, dass sie auf eine bestimmte Aussage hinauslaufen und da sind die Worte drumherum nicht ganz so wichtig. Und es gibt Worte in der Bibel, da ist eigentlich jeder Satz wichtig eines ganzen Abschnittes, manchmal sogar jedes Wort in diesem Satz. Und weil das hier auch so ist, deswegen ruhig noch einmal das, was wir eben schon gehört haben. Epheser 5, 25 bis 32. Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte im Wasserbad durch das Wort. Er wollte sich selbst die Kirche herrlich zuführen, ohne Flecken oder Runzel oder dergleichen, sondern heilig und makellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Es hat ja noch nie einer seinen eigenen Leib gehasst, sondern er hegt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deshalb heißt es in der Schrift, ein Mensch wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Leib sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Kirche. Liebe Gemeinde, vor 3 Wochen war es, glaube ich, war ich das letzte Mal dran und hatte die Freude, nachdem ich am Tag zuvor, am Samstag, eine ehemalige Konfirmandin auswärts trauen durfte, und durfte ich dann predigen am Sonntag hier über meinen eigenen Trauspruch, Gott ist Liebe. Und die Hauptaussage dieser Predigt war so viel wie, nicht Liebe ist Gott, sondern Gott ist Liebe. Und wenn wir zum wahren Wesen der großen Worte unseres Lebens, der großen Herz- und Lebensworte, wie Liebe, Glaube, Hoffnung, zurückkommen müssen, wollen, dann müssen wir sie zurückführen zu ihrem Ursprung. Und sie entspringen alle aus Gott und seinem Wesen. Also erfahren wir auch, wenn wir wirklich wissen wollen, was Liebe ist, durch Gott. Mehr als über unsere eigenen Deutungen, Vorstellungen und Bilder davon. Und hier haben wir heute, nicht weil ich gestern wieder die Freude hatte, eine ehemalige Konfirmandin auswärts zu trauen, das war reiner Zufall, aber gestern war also das noch einmal der Fall. Nicht deswegen möchte ich heute über dieses Thema sprechen, sondern weil es insgesamt so wichtig ist in unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Weil die Würde, die Ehe hat, auch eben daher kommt, dass sie ein Abbild von diesem Urbild des Verhältnisses Christi mit seiner Gemeinde sein soll. Und das ist weithin so vergessen, dass wir neu erinnert werden müssen. Hier haben wir also in diesem Abschnitt eine ganz bemerkenswerte Aussage über Christus und seine Kirche als eine Braut, als seine Braut. Und dieses Bild ist nun wieder ganz sorgfältig, wir haben es jetzt 2-mal gehört, so mit dieser Ehe und Mann und Frau verknüpft, dass man es eigentlich nicht voneinander trennen kann. Die Aspekte sind so ineinander verwoben, dass man mit dem schärfsten Skalpell das hier nicht trennen könnte. Wir finden also eine ganz enge Verflechtung in diesem Verhältnis. Und wenn man das Neue Testament daraufhin untersucht, dann ist das auch an anderen Stellen so. Dieses, wir nennen es einmal heute Morgen, Braut-Bräutigam-Motiv findet sich überall. Darauf möchte ich heute Morgen aufmerksam machen. An einigen Stellen wird betont, dass jeder einzelne Christ, also du in deiner Kirchenbank und du auf der Empore, eine Braut sein darf. Der einzelne Christ, auch die Männer. An anderen Stellen ist die ganze Gemeinde diese Braut, die Gemeinde, die Jesus sich erwählt hat, um die er geworben hat. Also Einzelne und wir als Gesamtheit dürfen uns angesprochen fühlen. Die Kirche, die Gemeinde Jesu als Ganzes besteht aus einzelnen Christen, von denen jeder die Braut Christi sein darf. Paulus sagt, er spricht von einem großen Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist wohl, dass Christus selbst, die zweite Person der Dreieinigkeit, dieser göttliche Bräutigam geworden ist. Und wie ist er das geworden? Indem er geworben hat für uns, wie ein Bräutigam um seine Braut. Johannes der Täufer, vielleicht denken wir, der hat doch nur Christus mit einem anderen Bild verglichen. Weil was wir so viele von uns kennen, das fällt uns sofort ein, ist sein Wort, als er Jesus das erste Mal sieht. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Aber Johannes der Täufer hat auch dieses Motiv gekannt. Johannes 3 sagt er, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Messias, sondern nur vor ihm hergesandt. Der letzte aller Propheten vor Christus. Johannes stellt Christus den Juden in dreifacher Hinsicht vor. Er sagt, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Er stellt Christus als Lamm Gottes vor, als den, der mit dem Heiligen Geist taufen wird, während er nur mit Wasser tauft, und als den Bräutigam der Braut. Der Apostel Paulus hat dieses Motiv genauso verwandt. In Römer 7, Vers 4 benutzt er es sogar auf eine überraschende Weise. Hören wir mal. So seid auch ihr, meine Geschwister, dem Gesetz gegenüber gestorben durch den Leib Christi, damit ihr nun einem anderen zu eigen werdet, nämlich dem, der von den Toten auferweckt wurde. Also sagen wir es mal in diesem Bild, dieses, damit man es besser versteht, hier ist es nur verborgen angedeutet, einem strengen Bräutigam, dem Gesetz gegenüber, dürfen wir uns als gestorben wissen, weil Christus gestorben ist und neu auferstanden ist und uns nun mit hinein in eine neue Beziehung führen will, nämlich der zu dem, der uns gnädig ist. Damit wir Christus zu eigen werden, heißt es. Und das ist noch nicht das Letzte. Damit, das Ganze hat auch ein Wozu, damit wir Frucht bringen. Das ist ein überwältigendes Bild. Und ich möchte es hier mit Ehrfurcht vor dem Heiligen in diesen Zusammenhängen sagen. Wir selber würden uns wahrscheinlich nicht trauen. Überlegen Sie mal, ob Sie das jemals in einem Gespräch getan haben. Diese Dinge so verglichen. Wir selber würden uns wahrscheinlich nicht trauen, das so zu vergleichen. Aber so ist es doch hier. Wie eine Braut und ein Bräutigam sich normalerweise in der Hochzeitsnacht, das ist heute schon fast zum Lachen, sich den Armen gegenseitig, den Geliebten, überlässt und sie eins werden, und zwar nicht nur ein für allemal in diesem Augenblick, sondern damit sie das immer wieder tun und Frucht bringen, normalerweise Kinder bekommen. So soll das hier ein Abbild sein für das biblische Bild, dass wir in der Gemeinschaft, in dem Einswerden mit Jesus Christus Frucht bringen, geistliche Frucht bringen und damit in einer von ihm abgefallenen Welt, die sich mit vielen anderen Dingen Bräutigams vermählt hat, als mit ihm, reine geistliche Frucht bringen. Für ihn. Das ist das Bild, das wir gewiss nicht zu wagen würden, wenn uns die Bibel selber nicht die Erlaubnis dazu gäbe, hier heute. Und wie im Neuen Testament, so ist natürlich auch im Alten Testament schon ganz klar. Da ist sogar sehr deutlich, wie eifersüchtig dieser Bräutigam werden kann, wenn wir ihm, ja, weglaufen, untreu werden. Jeremia 3 heißt es, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich habe mich ja mit euch vermählt. Also kehrt um wieder zu mir zurück, nachdem ihr zu den Götzen gelaufen seid, zu den Abgöttigern, zu den falschen Liebhabern. Ich habe mich doch mit euch vermählt. Ich bin es doch, der zu euch gehört und ihr zu mir. Und natürlich ist hier eigentlich kein Unterschied. Ich denke, wir dürfen, wenn wir diese Stellen im Alten Testament lesen und wenn Sie das mal in der Bibel studieren, dass wir das auch auf uns beziehen dürfen. In gewisser Hinsicht könnte man jetzt auch streiten, tun Sie es mal in Ihren Hauskreisen, fängt die Kirche erst an Pfingsten an. Aber in gewisser anderer Hinsicht ist es doch so, dass es mit Gott und seinem Volk im Alten Testament losgeht und wir dürfen nun auch noch seit Pfingsten dazugehören, alle Christen. Im 2. Korinther 11 schreibt Paulus: Möchtet ihr doch ein wenig Torheit an mir ertragen? Und da spielt er schon darauf an, dass es eigentlich verrückt ist, mit solchen Gedanken jetzt das zu vergleichen, was er machen möchte. Und doch wagt er es. Doch ihr ertragt es ja an mir. Nämlich, ich bin eifersüchtig auf euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe durch meine Missionstätigkeit, meint er, euch mit einem einzigen Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. Und das sagt er als Schimpfen, als Ärger, als Traurigkeit, als eifersüchtiger Missionar, der nun nicht möchte, dass seine Missionsarbeit dadurch wieder ihren Wert verliert, indem sie wieder Christus untreu werden und nachdem sie Christen geworden sind, doch wieder andere Götzen anfangen anzubeten. Und auf dem großen Höhepunkt, auf den wir zugehen, der in der Offenbarung beschrieben wird, haben wir das Bild der Kirche am Ende aller Zeitalter, wenn Christus wiedergekommen ist. Und worin besteht dieses großartige Ereignis? Es ist nichts weniger als wieder dieses Brautbräutiger-Motiv, das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich hörte etwas, schreibt Johannes, wie eine große Schar. Die Stimme einer großen Schar, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donner. Und die riefen: Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allherrscher, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns jubeln und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Gemahlin hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in glänzend weißen Linnen. Und er spricht zu mir wie jemand, der sagt, das ist ja zu unglaublich, um wahr zu sein. Schreibe, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und zu beglückwünschen sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und dann sagt er zu mir, diese Worte sind wahrhaftige Worte Gottes. Um nur mal ganz kurz nur, Klammer auf, zu erinnern an den Vortrag von Rabbi Maharaj hier vor ein paar Wochen auch im Unterschied zu anderen Religionen. Ich weiß, dass es im Hinduismus die Göttin Shiva gibt und von ihr gibt es die Geschichte, dass sie aus einer Eishöhle im Himalaya kommt, eine sterbliche Frau sieht, diese Göttin, und dass, also der Gott Shiva, und dass er eine sterbliche Frau sieht und sich in sie verliebt. Er umarmt sie und daraufhin verschwindet sie und wird geschlechtslos. Das heißt, Mann und Frau und auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau werden hier aufgelöst, eliminiert in einer großen Alleinheit. Personalität wird ausgelöscht. Sowas finden wir nicht in unserer Religion. Sowas finden wir nicht in der Bibel, denn wenn wir Christus als unseren Erlöser annehmen, verlieren wir nicht unsere Persönlichkeit. Vielleicht sitzt jemand hier, der weiß, es gehört zum Christsein noch mehr, nämlich eine letzte bedingungslose Hingabe. Sich wirklich mal vielleicht sogar vor Gott auf den Boden schmeißen und sagen, ich liefere mich dir wirklich aus, ohne Angst. Und das ist ja das Problem. Wir haben vielleicht Angst, dass er dann mit uns als Herr auch etwas machen könnte. Wir haben Angst, was er machen würde, wohin er uns führen würde. Ich weiß es nicht. Kennen Sie diese Angst? Oder übertragen, kennen Sie diese Angst, sich einem Menschen ganz anzuvertrauen und vor den Altar zu treten und zu sagen, mit dir auf Gedeih und Verderb, ein Leben lang. Eins. Was passiert? Was ist in 10 Jahren? Eine verständliche Angst, die uns abhalten kann vor so einem Schritt. Und irgendwann will Christus uns sich so als der Geliebte, der Liebende offenbaren, dass wir ihn auf so eine Weise zurücklieben können, dass wir vor diesem Schritt eben keine Angst mehr haben, sondern dass wir wissen, Das ist das Beste, was uns passieren kann. Aus allen anderen Beziehungen raus, also in dem Sinne von jetzt dieser falschen, totalen Hingabe an Götzen, und in diese Beziehung ganz rein. Und da werden wir eben nicht ausgelöscht in unserer Persönlichkeit, wie das im Hinduismus hier eben angedeutet wurde, sondern dann werden wir gerade zu uns selbst kommen. Das ist ein Geheimnis, über das wir jetzt heute Morgen wirklich keine Zeit haben, aber auch eine Anregung für ein Thema in unseren Gruppen und Kreisen. Wie kommt das eigentlich, dass man, wenn man sich Christus hingibt, auch ganz man selber wird und eben nicht ausgelöscht wird? Die Persönlichkeit wird ja gerade geweckt und gefördert und erweckt und nicht eben Uniformitarismus. Das ist das Kennzeichen von Sekten. Manchmal, ich übertreibe jetzt nicht, es geht mir wirklich so, manchmal sehen Zeugen Jehovas fast schon gleich aus. Obwohl es verschiedene Personen sind, die da vor meiner Tür stehen. Ich finde es schrecklich. Und Gott offenbart nun in unserer Schöpfung etwas auch von seinem Wesen. Also wie zwischen Eheleuten, die sich wirklich lieben, auch eine wirkliche Einheit besteht, ohne dass die beiden Persönlichkeiten aufgehoben werden, so bleibt bei unserer Einheit mit Christus, Christus stets Christus und die Braut bleibt stets die Braut. Dieses großartige Verständnis der Bibel, nachdem das Verhältnis zwischen Mann und Frau das Verhältnis der Christen mit Christus widerspiegelt, lässt uns etwas von der Größe und dem Wunder und auch der Würde und der Schönheit der Ehe verstehen, die heute wirklich verloren gegangen ist. Überlegen Sie mal, wie weit wir davon entfernt sind, uns noch so zu begreifen als Ehepaare. Dass wir auch daher treu sein sollen und deswegen, um etwas abzubilden von der Treue Gottes. Und nicht nur, einfach nur, um zusammen zu bleiben. Ich bin persönlich der Meinung, dass eine ganz neue Achtung, vielleicht auch des Ehepartners, auch so eine Gefahr, dass das im Laufe der Ehe verloren geht, die Achtung zurückgewonnen werden kann. Alle Teile der sichtbaren Schöpfung, auch das Beziehung zwischen Mann und Frau, dürfen etwas offenbaren von Gottes Wesen. Gott hat seine Schöpfung nicht nur geschaffen, um sie sich selbst zu überlassen, sondern auch immer, um etwas wiederzuspiegeln und abzubilden von ihm selbst. Die Schöpfung soll eben ihn preisen und deswegen auch die Beziehungen, die in der Schöpfung sind. Vielleicht nur als ein ganz kleiner Nebensatz. Das ist ja auch der Grund, also einer der Argumentationsketten in der Bibel, warum unehelicher, außerehelicher, beliebiger Geschlechtsverkehr falsch ist. Weil Gottes Wesen Treue ist, weil er sich mit uns verbindet, um treu zu sein und weil wir in unseren Ehen und Beziehungen auch davon etwas widerspiegeln sollen. Und diese ganze Hingabe eben mit jemand vollziehen sollen, innerhalb dieses Treuebündnisses, innerhalb dieses Schutzrahmens. Die Ehe soll das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und seiner Kirche widerspiegeln. Und ihr Grundlage ist ein Ausdruck von Gottes Wesen, von Gottes Charakter. Und Gott ist treu. Er ist sogar so treu, dass wir uns damit trösten sollen. Unser unruhiges Herz, sagt die Bibel an einer Stelle mal, wenn wir wissen, wie untreu wir oft werden, als Christen, ihm, dass wir sagen können, Gott ist treu. Und wenn dich dein Herz verurteilt, dann kehre immer wieder dahin zurück. Gott ist treu. Von ihm her bleibt es bestehen. Er liebt dich. Und das soll eben unsere Beziehungen durchziehen. Das soll sie durchwalten. Die Schrift, die Bibel, nimmt also deswegen außerehelichen Geschlechtsverkehr nicht auf die leichte Schulter. Und wir haben heute Morgen keine Zeit, das deute ich nur an. Man könnte lesen, dass es ja sogar den Tod verdient hat im Alten Testament. Ehebruch. Jesus sagt, deswegen nur dieser eine Satz von Jesus, ich sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, das war damals erlaubt, auch wenn sie nur schlecht gekocht hat, die Juden waren da etwas locker. Jeder, der seine Frau entlässt, außer wegen Ehebruch, der macht sie zur Ehebrecherin, weil sie dann in Gefahr wird, wieder auch mit einem anderen Mann ein Verhältnis einzugehen. Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das heißt also, Jesus wertet den Ehebruch so hoch, dass er sagt, das kann ein Grund sein, sich scheiden lassen zu dürfen. Der Ehebruch eines Partners in der Ehe. Was anderes nicht. Soll man ein neues Kochbuch kaufen vielleicht. Jeder, der seine Frau entlässt, also sich von ihr trennt, außer wegen Unzucht, sagt es die Luther-Fassung, das heißt aber wegen Ehebruch, der macht sie zur Ehebrecherin. Hier sagt Jesus ja ganz praktisch, dass Untreue eine so große Sünde ist, dass der Partner daraufhin das Recht hat, das Verhältnis aufzulösen. Aber ich möchte nun noch zu einem letzten Punkt überleiten. Wir müssen das Problem noch auf einer anderen Ebene ertragen heute Morgen. Und das führt uns nochmal zurück zu dem Wort aus 2. Korinther. Möchtet ihr doch ein wenig Torheit an mir ertragen? Ich bin nämlich eifersüchtig auf euch mit Gottes Eifersucht, sagt Paulus. Denn ich habe euch einem einzigen Mann anvertraut, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist also der erste Schritt. Menschen sind Christen geworden, sie sind Braut Christi geworden. Und dann fügt Paulus im 3. Vers hinzu. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange mit ihrer Arglist Eva betrog, nämlich Ehebruch zu treiben, von Gott her sich wegziehen zu lassen, so auch eure Gedanken verdorben und von der Beziehung gegen Christus abgezogen werden. Das ist der zweite Schritt. Die Braut Christi, du und ich und wir als Ganzes, können verführt werden und den Ansprüchen, die an eine Braut gestellt werden, nicht mehr genügen. Und so wie es körperlichen Ehebruch geben kann, so kann es auch Untreue dem göttlichen Bräutigam gegenüber geben. Und das ist der unbequeme Punkt, geistlichen Ehebruch. Und ich bin ganz sicher, studieren Sie das nach, geistlicher Ehebruch ist in der Bibel viel schlimmer als sexueller Ehebruch. Niemand ist vollkommen. Keiner von uns ist seinem göttlichen Bräutigam völlig treu. Wir sind alle schwach. Aber die Bibel unterscheidet klar zwischen der Unvollkommenheit, das jetzt zum Trost, uns als Christen, aller Christen, und dem geistlichen Ehebruch, der darin besteht, dass solche, die zu Gottes Volk zu gehören behaupten, nicht mehr auf Gott hören und anderen Göttern nachfolgen. Das nennt die Bibel geistlichen Ehebruch und Abfall. Also in der Bibel wird der Abfall, das sich Abwenden von Gott, Ehebruch genannt. Einem göttlichen Bräutigam gegenüber, Ehebruch genannt. Und wenn die Bibel schon Stellung zieht, wenn wir mit der Bibel schon die vielen, vielen Ehebrüche auf geschlechtlichem Gebiet kritisieren dürfen in unserer Zeit, wie groß ist dann erst die Trauer Gottes, der Zorn, aber auch die Trauer Gottes über den geistlichen Ehebruch in unserer Zeit? Es werden harte Worte von Gott benutzt. Ach, in Jesaja, wie ist sie zur Dirne, zur Prostituierten geworden, die treue Stadt. Wer ist das? Das ist Jerusalem, das goldene Jerusalem, die Stadt Gottes. Was ist aus ihr geworden? Eine Prostituierte. Warum? Weil sie sich von ihrem rechtmäßigen Ehemann abgewandt hat und auf der Straße falschen Göttern nachgelaufen ist. Oder Jeremia. Wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie geht fort von ihm und wird eines anderen Mannes Frau, darf sie dann wieder zu ihm zurückkehren? Würde da nicht ganz entweiht jenes Land? Und du hast mit vielen gebuhlt und es sollte ein Zurückgeben zu mir, spricht der Herr. Gott sagt, meine Treue besteht weiterhin. Ihr verletzt mich mit dem, was ihr tut. Also wir tun Gott wirklich weh. Erinnern Sie sich an den Zusammenhang mit dem Abschnitt, was im Neuen Testament steht, wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können Gott wirklich traurig machen. Wir können ihm wehtun, weil Gott ist nicht ein unpersönliches Alles über den Dingen schwebend. sondern er ist jemand und er liebt uns wie ein Bräutigam seine Braut und wir können ihm deswegen wehtun. Und wir können ihn wirklich eifersüchtig machen. Und ich denke, dass wir sagen können, wir leben in einer Zeit, in der dieser geistliche Ehebruch auf einem der Höhepunkte angekommen ist, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Das ist vielleicht darin zu erkennen, dass vielleicht die Leute, denen sie sowas jetzt erzählen wollten, nicht dagegen sind, was sie da sagen, sondern dass sie nicht einmal mehr verstehen, von was sie sprechen. Vielleicht ist das noch erschütternder, als dass sie dagegen kämpfen. Sie verstehen überhaupt nicht mehr, von was wir da sprechen. Das Bewusstsein, zu wem wir ein Liebesverhältnis haben sollten, ist völlig verschwunden. Unsere Generation beweist das mit einer überwältigenden Macht in der ganzen Medienkultur überall. Und ich möchte auch nur noch einen Satz sagen und dann schließen. Wenn der geistliche Ehebruch, der vielleicht vor 100 Jahren auch, das muss ich als Selbstkritik sagen, unserer Theologie begann, zu wirken anfängt, indem wir die Bibel kritisiert haben und nicht mehr als Wort Gottes akzeptiert haben, dann wird das Folgen haben in Bezug auf den Ehebruch zwischen Mann und Frau. Und vielleicht sind hier mehr Zusammenhänge in unserer Kultur, als wir ahnen, dass wir, nachdem wir geistlichen Ehebruch begonnen haben, nachdem uns Gott in unserem Abendland so gesegnet hat, mit reichen geistlichen Gütern auch, und wir das einfach über Bord geschmissen haben und uns anderen Göttern hingegeben haben, wir deswegen auch so viel Probleme in der Beziehung zwischen Mann und Frau haben. Und deswegen ist es auch umgekehrt wahr, wenn Mann und Frau zurückkehren zu ihrem eigentlichen Liebhaber, kein Mann und keine Frau darf natürlich neidisch sein, wir sollen Gott immer an erster Stelle haben, auch in unserer Ehe, dann glaube ich, dass von daher auch eine neue Heilung der Beziehung zwischen Mann und Frau entstehen kann. Da haben wir viel Denkarbeit jetzt und Studienarbeit, die uns jetzt heute Morgen aufgegeben wird, zu gucken, ob da was dran ist. Vergessen wir also nicht und gehen wir in diesen Sonntag einmal mit diesem Bild, dass wir uns eigentlich kaum mehr trauen, so auch uns selber zu überlegen, dass wir geschaffen sind für ein Liebesverhältnis und wenn Gott Liebe ist, dann ist er auch eifersüchtig und dann hat er auch ein Recht dazu, um uns so zu werben, dass wir zu ihm zurückkommen und mit uns auch dieses deutliche Wort Gottes zu teilen, dass wir ihn traurig machen und zornig. Und trotzdem liebt er uns, ich weiß es, weil Gottes Wort es so deutlich sagt. Und wir können jederzeit auf diese geistliche Tatsache zurückkommen und unsere Untreue bekennen, uns dafür schämen und zurückkehren in eine Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer. Dafür sind wir eigentlich geschaffen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.